Ein Hallo an euch da draußen. Herzlich willkommen zum Stimmkontor-Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und heute wieder zuhörst zu einem ganz spannenden Thema, wo ich mich freue, dass wir diesem Thema eine Bühne bieten können. Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast zu Gast hier im Stimmkontor-Podcast aus der Schweiz. Einen schönen Gruß nach Zürich an Dr. Daniel Rungaldier, Oberarzt an der Klinik für Ohren-, Nasen-, Hals- und Gesichtschirurgie in Zürich. Schön, dass du da bist.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Schönen guten Abend aus Zürich.
Heute sprechen wir über ein Thema, lieber Daniel, das in der Öffentlichkeit kaum bekannt ist, aber für Betroffene enorm belastet sein kann. Die retrograde cricopharyngeale Dysfunktion, kurz RCPD. Dabei handelt es sich um eine seltene Störung im oberen Speiseröhrenbereich, bei der dann das Entweichen von Luft über die Speiseröhre gestört ist, was zu einem starken, oft schmerzhaften Druckgefühl führt, begleitet von einem Gefühl, nicht rülpsen zu können. Viele Betroffene erleben jahrelanges Unverständnis, Fehldiagnosen und unnötige Therapien, bevor sie endlich Hilfe bekommen. Was genau dahinter steckt, wie man RCPD erkennt und was wirklich hilft, darüber spreche ich heute mit dir, denn du bist ein Spezialist auf dem Gebiet dieser Funktionsstörung. Ich freue mich, dass du dabei bist. Erzähl doch mal gerade in deinen Worten, was deine Hauptarbeitswelt in der Klinik in Zürich ist und wo deine Kontaktstellen mit diesem besonderen Störungsbild ist.
Also ich bin auf der Phoniatrie primär in Zürich am Unispital und wir beschäftigen uns mit einer ganzen Reihe an diversen Krankheitsbildern, angefangen von Schluckstörungen, Stimmstörungen, sehr viel funktionelle Störungen und da ich auch einen Background in der Gastroenterologie habe, quasi auch als Überschneidungsbereich mit der Gastroenterologie, mit Krankheitsbildern wie dem laryngopharyngealen Reflux und jetzt auch neueren Krankheitsbildern wie der RCPD, der retrograden cricopharyngealen Dysfunktion, bis hin dann zu phonochirurgischen Problemen wie Zysten, Polypen, Papillomen oder ähnliches im Kehlkopfbereich. Das ist so ein recht breites Spektrum, das wir vor allem laryngologisch abdecken.
Total spannend. Es ist ja auch eine tolle, besondere Arbeit, wenn man so intensiv mit so Schwerpunktthemen arbeiten kann. Ich kann mir da vorstellen, dass da viele Patientinnen zu euch kommen, die wahrscheinlich schon sehr lange Wege hinter sich hatten und dann jetzt vor einem stehen und eine Antwort benötigen. Wenn wir jetzt uns diesem Störungsbild der RCPD mal genau nähern wollen. Für unsere Zuhörenden, die vielleicht jetzt zwar logopädisch tätig sind, aber die von diesem Störungsbild vielleicht noch nie so genau gehört haben, was genau passiert da physiologisch? Welche Rolle spielt dabei der Oesophagus-Sphinkter, insbesondere der Cricopharyngeus? Warum öffnet er sich bei Betroffenen nicht zur Luftabgabe?
Es ist ein ganz spannendes Krankheitsbild, um ein bisschen auszuholen. Es ist erst 2019 beschrieben vom Laryngologen Dr. Bastian aus Chicago. Und zwar hatte Dr. Bastian so 2015 einen seiner ersten Patienten, der genau mit dieser Problematik zu ihm gekommen ist, dass er nicht Luft aufstoßen konnte, gurgelnde Geräusche hinter dem Brustbein, Blähgefühl, vermehrte Flatulenzen. Und er hat dann postuliert, dass das eine Störung im oberen Schließmuskel der Speiseröhre ist und hat dann probatorisch Botox injiziert. Und das hat wahnsinnig gut angeschlagen. Und das Spannende jetzt an dem Fall ist, dass der Patient seine Leidensgeschichte auf der Social-Media-Plattform reddit.com publiziert hat. Und daraufhin haben sich dann in den nächsten Jahren eine ganze Kohorte an Patienten selbstständig rekrutiert, genau mit dieser Problematik. Und Dr. Bastian hat dann all diese Patienten mit Botox behandelt und das hat dann einen unglaublich guten durchschlagenden Effekt gehabt. Und dann hat er das Krankheitsbild als retrograde kricopharyngeale Dysfunktion benannt. Und wie gesagt, das ist erst 2019 beschrieben. Das heißt, es hat noch nicht so den Einzug in die medizinische Welt gefunden. Und deswegen erklärt sich auch, dass viele Betroffene oft einen langen Leidensweg haben, weil dieses Störungsbild einfach noch von wenigen Ärzten gekannt und erkannt wird.
Da stellt sich ja dann auch die Frage, wie hoch eigentlich die Dunkelziffer dann noch ist, weil es ja höchstwahrscheinlich an vielen Stellen, wie du schon sagst, noch gar nicht bekannt wird. Wir haben ja, wenn ich jetzt mal vom deutschen sprachigen Raum ausgehe, ist ja nicht nur mit Fachzentren zu tun, sondern auch mit vielen Ambulanzsituationen, wo dann Patientinnen wahrscheinlich dann erstmal fehldiagnostiziert werden. Und da auch drauf zu kommen, ist sicherlich noch gar nicht mal so leicht. Gibt es denn aktuell einen Goldstandard für die Diagnostik der RCPD?
Also grundsätzlich sagt man, dass die Diagnose erfüllt ist, wenn die sogenannten Dr. Bastian-Kriterien erfüllt sind. Dr. Bastian hat eine Reihe von Symptomen definiert, die vorliegen sollten. Das eine ist die Unfähigkeit, Luft aufzustoßen. Das andere sind gurgelnde Geräusche hinter dem Brustbein. Das entsteht dadurch, dass die Luft vom Magen über den unteren Schließmuskel in die Speiseröhre aufsteigt, dann aber nicht am oberen Schließmuskel entweichen kann und dann quasi entlang der Speiseröhre die Luft auf- und absteigt. Und das berichten die Betroffenen, das kann zum Teil auch von Personen in der Nähe gehört werden. Und das dritte Symptom, das erfüllt sein soll, sind ein Blähbauch und auch viertes Symptom Flatulenzen und natürlich eine Social Inhibition, also eine soziale Einschränkung, weil die Patienten zum Teil keine kohlensäurehaltigen Getränke zu sich nehmen, im Ausgang eingeschränkt sind und so weiter. Und als letztes Kriterium, das definiert ist, das aber nicht bei allen Patienten zutrifft, ist eine Schwierigkeit beim Erbrechen. Und man sagt grundsätzlich, wenn jetzt also diese fünf Hauptsymptome erfüllt sind, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass eine RCPD vorliegt und dann kann man eigentlich mit einer Botox-Injektion, also mit einer Behandlung starten. Um das jetzt wirklich physiologisch, pathophysiologisch nachzuweisen, gibt es die sogenannte hochauflösende Ösophagusmanometrie. Das ist eine spezielle Druckmessung, wo so ein Druckkatheter über die Nase bis in die Speiseröhre eingeführt wird und der misst dann den Druck an verschiedenen Stellen an dieser Speiseröhre. So kann nicht nur die Funktionalität der Speiseröhre ermittelt werden, sondern man kann dann auch die Patienten beispielsweise kohlensäurehaltige Getränke trinken lassen und dann versuchen die Patienten, das die Luft herauszustoßen. Und dann sieht man schöne Druckbanden entlang des der Speiseröhre, aber man sieht keine Öffnung des oberen Sphinkters. Aber das ist natürlich noch kein Goldstandard und das Krankheitsbild ist natürlich noch zu jung, um jetzt genau den Stellenwert dieser speziellen Diagnostik und auch der Diagnosekriterien, die durch Dr. Bastian aufgestellt wurden, einschätzen zu können. Also es ist alles eine sehr junge Entwicklung.
Man kann ja auch dann so prognostisch ja auch sagen, dass wenn man dieses Störungsbild hat, dass es ja nicht nur Auswirkungen auf diese Funktion hat, die du jetzt als Symptome genannt hast. Es wird ja sicherlich auch auf die Tätigkeit im Darm eine Auswirkung geben. Sicherlich auch in Verbindung mit vielleicht auch Schmerzen, die dann entstehen können. Ich denke dann auch an Patientinnen, die vielleicht Luft schlucken, was ein anderes Störungsbild ist, aber wo praktisch auch da Schwierigkeiten in dem Magenbereich entstehen oder dann auch in der Verdauung letztendlich. Hast du da schon Erfahrung gemacht, dass manche Patienten vielleicht auch noch parallel dazu andere Störungen mitentwickelt haben, also Probleme der Darmentleerung oder überhaupt des Verdauungstraktes. Ich muss an eine Patientin denken, die dann unter sehr starken Schmerzen litt und erst durch diese Schmerzen dann den Arztbesuch getätigt hat, bis man dann auf den Punkt kam, dass es eine andere Primärursache gab dafür als die Ernährung beispielsweise.
Also natürlich das korrekt ist vor allem Blähungen, ein Blähbauch, Schmerzen, vor allem nach dem Essen, weil die Luft dann nicht nach oben entweichen kann, sondern durch den ganzen Darm quasi wandern muss. Und das ist natürlich für die Betroffenen zum Teil recht einschränkend.
Jetzt ist es ja 2019 erst so durch den Dr. Bastian so in den Umlauf gekommen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage der Ursachenforschung. Gibt es hier schon Ansätze, die aufzeigen, wie es dazu eigentlich kommt, dass der Sphinkter so reagiert? Gibt es hier Ansätze für neuronale Erkrankungen oder in die Richtung Dystonien gehend? Oder handelt es sich um strukturelle Schäden? Peripher beispielsweise.
Also man weiß grundsätzlich natürlich noch nicht, warum das so ist, warum das bei manchen Patienten so auftritt. Die Patienten haben das in aller Regel von Geburt auf. Die Patienten können sich nie erinnern, jemals Luft aufgestoßen zu haben. Wir gehen eher davon aus, dass es so eine funktionelle Problematik ist, dass die Patienten nicht gelernt haben, den oberen Schließmuskel entsprechend entspannen zu können. Was sehr spannend ist, wenn man das Krankheitsbild behandelt mit einer Botox-Injektion, dann wird es zum Teil recht schnell sehr gut und die Wirkung hält länger an, als man es durch die Botox-Halbwertszeit im Gewebe erwarten würde. Das Botox hält in aller Regel so 3 bis 6 Monate. Aber bei den meisten Patienten ist es so, wenn sie ihre Botox-Behandlung gehabt haben, dass sie dann zum Teil Jahre beschwerdefrei sind und dann wieder lernen, Luft aufzustoßen. Und das spricht dann natürlich gegen strukturelle Probleme oder auch gegen neurologische Probleme, weil das würde dann wieder zurückkommen, wenn die Botox-Wirkung nachlässt.
Das habe ich auch gelesen, dass es nur sehr selten dann, ich glaube, zu einer operativen Situation kommt, wo dann interveniert werden muss, einer Myotomie beispielsweise. Das ist ja schon sehr, sehr spannend. Wir hatten ja uns vor einiger Zeit auch über das Störungsbild Aerophagie und supragastrisches Belching unterhalten, wo praktisch ja Luft bewusst, also unbewusst bewusst untergeschluckt wird und rausgeröpst wird. Und hier ist es ja genau andersrum, dass ich das gar nicht kann. Ich finde es interessant, diese beiden Störungsbilder oder überhaupt diese Gruppe der Störungsbilder so gegenüberzustellen, Aerophagie, Reflux, EOE oder IBS, ne? Also dass man die so gegenüberstellt und schaut, wie kommt es zu diesen funktionellen Situationen? Und da stellt sich mir dann auch wieder die Frage, wann lernen wir diese Relaxation des oberen Ösophagus-Sphinkters, um praktisch Luft rauszulassen? Das stellt ja dann wieder die nächste Frage der physiologischen Entwicklung dieses ganzen Apparates.
Absolut. Ich glaube, es ist jetzt wichtig, dass dieses Krankheitsbild mehr Beachtung findet und dass man dann auch in der pädiatrischen Population einmal schaut, gibt es das bei Kindern? Wie äußert sich das bei Kindern? Das wäre so dann der nächste Schritt, um dem näher auf den Grund zu gehen.
Ich denke ja auch dann daran, wenn wir pränatal schauen, dann wissen wir ja, dass der Fötus Schlucken erübt oder sehr viel Schlucken beübt mit dem Fruchtwasser. Da wäre ja dann auch die Frage zu stellen, wird dieser Mechanismus auch im fetalen Zustand ebenfalls vorgearbeitet? Wäre jetzt meine waghalsige Behauptung. Ist das auch etwas, was dort schon geschieht? Gibt es dazu Untersuchungen? Hat sich das jemand schon mal angeschaut?
Ich glaube nicht, also nicht, dass mir bekannt wäre, aber ich glaube, das wären so die nächsten Schritte in die pädiatrische Population oder wie du sagst, sogar noch einen Schritt weiter zu gehen, um dann wirklich herauszufinden, was der Grund für diese oder was die Pathophysiologie für dieses Störungsbild ist.
Es ist auch sehr, sehr wichtig, denke ich, dass man das tut, weil ja die Fehldiagnosen ja auch zu frustranten Behandlungsverläufen führen. Es ist ja nicht von ungefähr, auch für euch da draußen, die ihr zuhört, alleine das Störungsbild Reflux ist ja sehr, sehr schillernd. Es ist ja nicht nur ein Reflux im Umlauf, es gibt ja da sehr, sehr viele verschiedene Arten und die Diagnostik ist auch ja nicht so einfach, zumindest in der Ambulanz gar nicht so einfach umzusetzen, wenn es an Plätzen mangelt. Das Problem ist nur, wie gehen dann die Patientinnen damit um, die dann fehlbehandelt werden oder die dann jahrelang PPI bekommen, obwohl sie gar keinen Reflux haben. Viele Patienten mit RCPD haben ja dann auch berichtet, ich glaube auf diesem Reddit-Post auch, dass diese Fehlinterpretation oft dann als psychosomatisch eingestuft wurde. Also dass die Patienten sich das einbilden. Sie würden in Wirklichkeit rülpsen, aber sie würden sich das nur einbilden, das nicht zu können, ohne dass eine Untersuchung stattgefunden hat. Ich denke, hier ist es wichtig, dass das Medizinsystem deutlich sensibler und schneller reagiert, damit eben so etwas nicht passiert, weil das pathologisiert ja in eine ganz andere Richtung Patientinnen, die ja durchaus eine Problematik aufweisen, die erst einmal ja gar nichts Psychosomatisches ist.
Absolut.
Erlebst du das auch bei den Patientinnen, die zu euch kommen mit diesem Störungsbild, dass sie dann auch so eine Geschichte mit sich bringen, dass sie schon vielleicht an zwei, drei verschiedenen Anlaufstellen waren? Oder hattest du bisher das Glück, dass man relativ zügig zu dir oder zu euch gekommen ist?
Also wir hatten jetzt beides, muss ich sagen. Wir haben einige Patienten, Patientinnen, die einen sehr langen Leidensweg hatten, die einen hohen Leidensdruck hatten, nie ernst genommen wurden, wo es Frustration auf Seite vom Patienten, aber auch auf Seite der Ärzteschaft gibt, weil sie das Problem nicht beheben konnten. Und dann gibt es Patienten, Patientinnen, die einmal dann gegoogelt haben und geschaut haben, gibt es sowas wie nicht Luft aufstoßen, die dann direkt zu uns gekommen sind. Es gibt ja jetzt schon recht viel auf Social Media in den letzten Jahren. Wenn man das googelt oder auf ChatGPT fragt, dann wird man das sehr schnell auf den richtigen Weg geführt. Und deswegen gibt es auch Patienten, die dann direkt auch bei uns landen.
Vielleicht hören ja auch gerade PatientInnen zu, vielleicht aber auch KollegInnen, die sich jetzt die Frage stellen, ob Botox-Injektion, das kenne ich jetzt eher aus der operativen Sicht, oder vielleicht die LogopädInnen, die kennen das jetzt aus dem Bereich der spasmodischen Dysphonie, wo vielleicht dann in die Tasche falten oder in den Vocalis gespritzt wird, um dann die Spasmen herunterzuregeln. Wie ist der Einsatz dieser Botulinum-Injektionen? Ich glaube, in den Cricopharyngeus müsste das ja sein. Und korrigiere mich, wenn das nicht stimmt. Gibt es da spezielle Voraussetzungen für den Erfolg? Und gibt es da Risiken, die die Patientinnen erleben können, wenn in dem Bereich da injiziert wird?
Das ist korrekt. Also es wird in den Musculus cricopharyngeus injiziert. Es gibt verschiedene Methoden, wie man das machen kann. Es gibt die Gastroenterologen, die das während der Gastroskopie oder im Rahmen der Magenspiegelung dann mit dem flexiblen Endoskop verabreichen können. Es gibt die OAL, wie bei uns, die HNO, die das mit starren Instrumenten macht, wo wir mit einem starren Instrument den Cricopharyngeus schön aufspannen können und dann entsprechend das Botulinumtoxin injizieren können. Und es gibt jetzt eine neue Publikation, wo in den Vereinigten Staaten sogar mittels transnasal fieberendoskopisch injiziert wurde. Also es gibt verschiedene Methoden mit ihren Vor- und Nachteilen. Ich finde immer noch, dass die starre Mikrolaryngoskopie, wo wir den Musculus cricopharyngeus schön aufspannen können, sicherlich eine elegante und kontrollierte Methodik ist, um das Botulinumtoxin zu injizieren. Es ist korrekt, dass das Ganze nicht ganz so ungefährlich ist. Es gibt einige Dinge, die beachtet werden müssen, weil bei Verabreichung von zu viel Botox Schluckbeschwerden auftreten können. Die meisten Patienten entwickeln zumindest leichte Schluckbeschwerden. Wir hatten einige wenige Cases, die von stärkeren Schluckbeschwerden berichtet haben, die dann aber nur temporär waren und sich dann vollständig zurückgebildet haben. Und man muss natürlich aufpassen, dass man nicht zu weit vorne injiziert, am Übergang zum Kehlkopf, um die Stimmlippen nicht zu lähmen. Es gibt ganz seltene Fälle, wo es zu Stimmlippenlähmung kommt. Wenn jetzt beide Seiten im ganz unwahrscheinlichen Fall gelähmt werden, dann kann das bis zu schwerer Atemnot gehen. Von dem Standpunkt her muss man aufpassen. Und wir haben jetzt oder fahren jetzt die Strategie, dass wir meistens mit einer niedrigeren Dosierung anfangen, einfach um das Nebenwirkungsprofil so gering wie möglich zu halten. Und wenn wir sehen, dass die 60 oder 80 Einheiten Botox, die wir injiziert haben, nicht ausreichen, dann injizieren wir ein zweites Mal mit ein bisschen einer höheren Konzentration. Und dann kommen wir eigentlich in aller Regel sehr gut hin und haben sehr gute Ergebnisse damit mit einem sehr vertretbaren oder guten Risikoprofil.
Lasst ihr begleitend dazu Logopädie stattfinden oder ist es gar nicht nötig?
Das ist eigentlich jetzt von meiner Erfahrung her nicht notwendig. Also die meisten Patienten beginnen in der ersten Zeit spontan nach einigen Tagen Luft aufzustoßen. Was sehr spannend ist, dass viele Patienten berichten, das in der ersten Zeit gar nicht kontrollieren zu können. Das heißt, wenn sie dann beispielsweise ein Bewerbungsgespräch haben in der ersten Zeit, das mir eine Patientin erzählt, dann hat sie darauf geachtet, jetzt keine kohlensäurehaltigen Getränke vorher zu trinken, um zu verhindern, dass das spontan unkontrolliert nach oben geht. Und in aller Regel lernen die Patienten das dann aber in einigen Wochen, das selbstständig zu kontrollieren. Und das funktioniert dann eigentlich recht gut, auch ohne jetzt eine begleitende logopädische, Therapie.
Das ist ja schon mal ganz hervorragend. Ich meine mich zu erinnern, dass manche der Betroffenen erzählt haben, dass sie schon auch eine Übererregung, so eine Hypervigilanz in Zusammenhang mit den Beschwerden bringen würden. Was glaubst du, wie stark der Einfluss vom autonomen Nervensystem aus deiner Sicht auf diese Regulation zu sehen ist? Also glaubst du, da gibt es einen Zusammenhang? Und wenn ja, könnte vielleicht auch da eine Vagusaktivierung, eine Biofeedback-Strategie da auch eine Unterstützung sein, wenn Patienten jetzt mit so einem Störungsbild konfrontiert sind?
Also ich glaube, es ist jetzt schwer zu sagen, inwiefern das autonome Nervensystem hier mit involviert ist. Ich glaube, es sind sicherlich so gewisse Reflexbögen, die dann wahrscheinlich gewisser willkürlicher Kontrolle unterliegen. Und ich denke, wenn Sie die Botulinumtoxin-Injektion bekommen haben und dann einmal gesehen haben, wie es ist, selbstständig Luft aufzustoßen, dass sie das dann selbstständig lernen, wie ich das vorhin beschrieben habe. Aber es ist jetzt schwer zu sagen, ob jetzt noch eine zusätzliche Biofeedback-Therapie beispielsweise einen zusätzlichen Benefit bringt. Ich glaube, die Ergebnisse sind recht gut bis sehr, sehr gut. Mit einer einmaligen Injektion, so dass ich denke, wahrscheinlich wird es das nicht brauchen.
Das ist ja erschütternd einfach. Also wenn man sich das jetzt so mal so vor Augen führt, wenn man schaut, wenn die Diagnostik einfach ein bisschen genauer wird, die Aufklärung über das Störungsbild, dann ist ja auch die Behandlungsstrategie und damit auch ein schnelles Lindern des Leides ja wirklich, das ist ja wirklich großartig, dass da nicht so eine lange Behandlungszeit auch noch dran gehängt werden muss.
Ja,
Das finde ich.
das ist in der Tat so. Und was mich manchmal sehr beeindruckt, sind dann auch die Reaktionen der Patientinnen und Patienten, die dann beschreiben, sie können wieder in den Ausgang gehen. Ich hatte eine Patientin, die beklagt hat, dass sie ständig Probleme hatte beim Sitzen, weil der Blähbauch so einschränkend war, dass sie zum Teil nicht lange sitzen konnte und das zum Teil auch bei der Arbeit einschränkend war. Und dass das plötzlich dann nach einer einmaligen Behandlung dann komplett verschwunden und normalisiert war.
Ja. Darauf kommt es ja auch an, dass die Patientin eine Schnelllinderung bekommt, eine optimale Unterstützung. Und da höre ich jetzt innerlich auch schon wieder so diesen Punkt interdisziplinäre, multiprofessionelle Arbeit. Da muss ja einfach auch diagnostisch und in Absprache noch etwas getan werden. Wenn wir darüber nachdenken, dass ja diese Symptome, die du beschrieben hast, ja auch ähnlich daherkommen wie andere Erkrankungen, die zwar schon für sich stehen, zusammengefasst, aber manchmal ja noch nicht sofort erkannt werden können. Welche Rolle spielt dann zum Beispiel eine logopädische Fachkraft, die Hals-Nasen-Ohrenärztin, die Gastroenterologin in diesem System? Wo können wir uns alle verbessern, wenn es um dieses Störungsbild geht? Was würdest du dir wünschen?
Ich glaube, es ist wichtig, das Krankheitsbild zu kennen und dann sensibilisiert zu sein und dann den Patienten sofort an die richtige Stelle weiterzuschicken, sodass man dann relativ rasch die Behandlung einleiten kann. Ich glaube, das ist so der wichtigste Schritt.
Aufklärung ist letztendlich der mit wichtigste Impuls, was wir auch heute hier mit dem Podcast tun, wo wir ja wirklich sagen können, wir gehen nach außen, wir sprechen darüber. Gibt es denn schon Stellen in der Schweiz oder in Europa, wo man sich hinwenden kann, wo gewisse Fachzentren dafür sind. Kannst du da welche nennen?
Ich glaube mittlerweile viele phoniatrische Kliniken, laryngologische Abteilungen, die das mittlerweile aufgegriffen haben, viele gastroenterologische oder einige spezialisierte gastroenterologische Abteilungen, zum Beispiel die Gastroenterologie hier in Zürich, mit denen wir quasi auch den Abklärungsalgorithmus mit der hochauflösenden Manometrie etabliert haben. Also ich glaube, viele Schwerpunktzentren, da ist dieses Krankheitsbild mittlerweile angekommen und da können Patienten, Patientinnen adäquate Therapie bekommen.
Ich bin natürlich immer so an dem Punkt, wo ich dann auch so denke, das ist großartig, das ist super. Ich erlebe natürlich immer wieder die Herausforderung in der niedergelassenen Hausarztpraxis in Deutschland. Wo praktisch der Zugang zu diesen Diagnostiken immer sehr erschwert ist. Wir haben gerade bei uns in Deutschland das große Problem, da überhaupt hinzukommen. Also, dass wir, du, der Mann, also, dass eine Patientin mit einer Refluxdiagnostik auch wirklich überhaupt eine pH-Manometrie bekommt oder eine gastroenterologische Untersuchung, das ist erstmal ein Schritt. Also, die meisten der Patientinnen bekommen bei Blähbauch, Flatulenz etc., Bauchbeschwerden, Blähbauch, die bekommen erstmal alle PPI und dann wird erstmal geguckt, ist es nach dem PPI besser geworden, anstatt die Untersuchungen zu machen, weil einfach die Plätze so rar sind. Das erlebe ich halt von vielen Patientinnen, die auch zu mir kommen oder die eben nach Beratung fragen, dass sie schon diesen Punkt haben, dass sie noch nie von der pH-Manometrie gehört haben, dass das schon in den Kliniken passiert, dass das auch bei vielen Ärztinnen gemacht wird, aber dass der Weg dahin immer so eine Hürde darstellen kann. Das denke ich, da ist auch noch ganz, ganz viel zu tun, um die Abläufe zu verbessern, wäre so mein erster Gedanke dahinter, weil ich glaube, da muss noch mehr hin dahingehend gemacht werden, dass da der Zugang auch erleichtert wird, zu diesen Fachleuten zu kommen, die dann die Untersuchungen machen.
Absolut. Was ist denn so deine Erfahrung jetzt von logopädischer Seite mit RCBD? Habt ihr in eurer Praxis viele Patienten? Ist das eine Thematik, die viel angesprochen wird? Was sind so deine, wie so deine Perspektive dazu?
Also was mir auffällt, dass immer vermehrt Supervisionen zu mir kommen. Also ich muss sagen, dass in meiner Praxis das wenig bis kaum auftritt. Wo es aber auftritt, in meinen Supervisionen. Ich gebe ja recht viele Supervisionen für Praxen oder für selbstständige logopädische Fachkräfte, aber auch für Kliniken. Und da tritt das immer gehäufter vor. Oder auch in meinen Kursen, dass explizit nachgefragt wird, wie dieses Störungsbild einzuordnen sei. Und das ist anders als in den Vorjahren. Also ich erlebe gerade in den letzten anderthalb, 2 Jahren einen deutlichen Anstieg des Interesses erstmal seitens der Therapeutin. Ich erlebe auch eine stärkere Sichtbarkeit und auch den Wunsch, das voneinander zu trennen. Also ich erlebe viel mehr diesen Sektor, weil der ja ganz, ganz lange gar nicht in der logopädischen oder atemtherapeutischen Strategie gesehen worden ist. Auch Reflux oder Aerophagie. Selbst das, was ja so offensichtlich ist, dass das in der logopädischen Arbeit sein müsste, das ist immer vermehrter. Ich habe in diesem Jahr mehr Anfragen für solche Bereiche bekommen als in den Vorjahren. Wesentlich mehr. Also deswegen hat auch mein Interesse in diese Richtung deutlich zugenommen, weil ich es auch verstehen möchte. Deswegen habe ich auch gerade schon dreimal nachgefragt, wo das denn herkommen kann, was man da für Vermutungen anstellen kann. Was ich erlebe, dass grundsätzlich diese Gruppe von Störungsbildern mehr nachgefragt wird. Ich möchte mir nicht anmaßen zu sagen, dass sie zunehmen. Da habe ich keine Daten zu. Ich erlebe sie nur häufiger in meiner Fachpraxis. Früher hatte ich viel mehr so Sachen wie stiller Reflux und Stimmproblematiken oder Zwerchfellbruch oder Hernie. Das ist dann eher gewesen. Aber so seit anderthalb, 2 Jahren ist dieses Störungsbild wesentlich deutlicher und auch alle anderen, die mit Gasentleerung zu tun haben oder Gasbildung. Deswegen war ich so offen, als du mich so angesprochen hast, auf dem Kongress in Zürich, ob wir nicht darüber uns mal austauschen können. Deswegen war ich da so offen für, weil es auch mir immer mehr begegnet. Ich persönlich kann auch sagen, von meiner Erfahrung, dass dieses Störungsbild gar keine Veränderung be bekommen hat, wenn da konservativ gearbeitet worden ist. Also die Patientinnen, die ich in Supervisionen erlebt habe, die haben keinen Benefit davon gehabt, jetzt eine atemtherapeutische Strategie zu bekommen. Da hat meistens dann die Botox-Injektion geholfen, was dann ganz oft gemacht worden ist, dass die Patientinnen dann noch für 1, 2, 3 Stunden in der Behandlung geblieben sind, wegen halt der Schluckstörungen, also dass man da einfach ein Auge drauf hat und dass dann praktisch dieser Transfer gemacht worden ist. Wo ich mich dann aber auch immer gefragt habe, ist das überhaupt notwendig oder nicht? Ähnlich wie bei vielen anderen Erkrankungen, wo eine Operation oder eine Injektion einfach dann schon ausreichend wäre. Das ist so mein Stand. Ich erlebe einfach einen deutlicheren Anstieg des Interesses.
Das ist auch unsere Beobachtung.
Was ich aber auf der anderen Seite dann gleich sehe, dass es kaum Leute gibt, die das auch dann machen oder sich dem auch zuwenden. Zumindest in Deutschland ist das so. Ich hatte erst jüngst eine Person, die sehr, 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 sehr lange gefahren ist, um zu mir zu kommen, um eine Gasentleerungsstörung zu prüfen. Nach ganz vielen Untersuchungen ist sie dann zu mir dann gekommen. Und das hat mir nochmal aufgezeigt, dass es einmal einen sehr großen Leidensdruck gibt, dass man sich so mobilisiert, dass man sehr viele Kilometer hinter sich bringt, aber auf der anderen Seite auch, wie wenig Ansprechpersonen es gibt. Und ich sehe hier noch sehr viel Bedarf, alleine schon wegen der Beratung, alleine, dass man jetzt sagen kann, dass wo man sich hinwenden kann, wie die Behandlung ist und dass es letztendlich so eine einfache Behandlung gibt. Dass es kein großes Tara mit 20, 30 Sitzungen geben muss, sondern dass es eine klare Beratung vollkommen ausreichend ist. Und da sehe ich auch in der logopädischen Arbeit, gerade auch in der Ausbildung und Fortbildung noch Bedarf, da noch so aufzuklären.
Ist das Thema RCPD schon in der Logopädinnenausbildung, ist das angekommen? Wird das unterrichtet?
In meinen Kursen, wo es um das Thema geht, spreche ich es immer an oder schaue ich, dass ich diese Themen mit einbeziehe. Ich bezweifle es, denn wir haben es zumindest im deutschsprachigen Raum ein großes Problem damit, dass manchmal das, was in der Wissenschaft passiert, nicht den Einzug unbedingt in die Ausbildung hält. Ich mag jetzt nicht für alle sprechen. Ich kenne viele Ausbildungsstätten und ich weiß, dass das, wenn überhaupt eine Randnotiz ist, wenn überhaupt, das muss dann schon jemand sein, der dann das Semester den Kurs so führt und sagt, er möchte darauf Einzug nehmen. Es ist jetzt schon so, dass diese 3 Jahre überfüllt sind mit viel zu vielen Störungsbildern, wo ja auch schon PatientInnen nicht berücksichtigt werden, die eine deutlich höhere Fallzahl haben. Also wir haben ja auch Erkrankungen. Jetzt nenne ich mal einfach aus Blau raus ein anderes schweres Krankheitsbild, die MECFS, also das chronische Fatigue-Syndrom, was in Deutschland 700.000 betroffen hat, das findet sich auch nicht in der Ausbildung. Also da würde ich jetzt behaupten, dass das Störungsbild, was seit 2019 in Umlauf ist, dann nur an ausgewählten Kliniken ist. Also wenn das jetzt eine Klinik ist, die eine Schule angeschlossen hat, wo der Phoniater oder der Hals-Nasen-Ohrenarzt ein sehr großes Augenmerk drauf legt, dann bestimmt. Aber ansonsten sehe ich da einfach noch einen großen Bedarf überhaupt an der Ausbildungsstruktur. Das könnte jetzt vielleicht für alle, die Lehrlogopädisch tätigen, ein Hinweis sein, vielleicht dieses Störungsbild in Zukunft mal zu erwähnen, neben den anderen. Ich weiß, dass in meiner Ausbildung Aerophagie eine Randnotiz war. Das ist jetzt aber auch schon über 10 Jahre her. Aber das war eine Randnotiz. Da wurde dann nur gesagt, und dann existiert auch Aerophagie, das Schlucken von Luft, wenn man zu schnell isst. Das war's. Das war alles. Und das ist ungenau. Weil einfach das Curriculum stellenweise übervoll war. Und wenn wir genau hinschauen, es ist einfach eine fürchterlich diverse, heterogene Ausbildungslandschaft, zumindest in Deutschland, die es stellenweise undurchsichtig macht, was vermittelt wird. Und ich erlebe in vielen Ausbildungsstätten stellenweise noch Wissen, was schon längst obsolet ist. Ja, wo dann die Auszubildenden dann in den Beruf starten und dann in der ersten Fachfortbildung dann auf die Nase fallen, weil sie irgendwie das Gefühl haben, sie haben irgendwie was anderes gelernt. Also das würde ich jetzt so einschätzen. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Also an alle LehrlogopädInnen, die zuhören, an alle SchulleiterInnen, ihr seid aufgefordert, gerne drunter zu schreiben, wenn ihr sagt, nein, bei uns wird das Unterricht, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Oder vielleicht auch nur sagen, hey, vielleicht können wir das in unser Curriculum mit aufnehmen. Ich bin immer noch bei diesem Punkt, Daniel, wo die Entkopplung ist. Aber darf ich da nochmal meine Gedanken dir mitteilen?
Klar.
Gerne. Es gibt ja Hinweise darauf, dass RCPD eine funktionelle Entkopplung zwischen den zentralen Mustergeneratoren, Schlucken und Rülpsen ist. Ne? Zum Beispiel Hirnstamm oder Nucleus ambiguus. Wäre jetzt so mein erster Gedanke. Ne? Also, wie ich da die ganze Zeit herum überlegen habe. Die Frage ist so, ne, ob die neurophysiologische Steuerung des Kricopharyngeus, ob es da ne, zentrale Mustererzeuger sind oder afferente Verschaltungen ins Spiel kommen, für diese muskulär-mechanische Dysfunktion. Ne? Also wo die Frage ist, was kann da noch dabei sein? Also in mir ist die ganze Zeit auch so die Frage, wie kann es dazu kommen, dass auch diese funktionelle Fehlregulation kommen kann? Du hattest ja am Anfang gesagt, dass eure Vermutung ist, dass man es sich falsch angewöhnt oder gar nicht erwirbt. Habt ihr dazu eine Idee der Strategie, die dahinter liegen kann, wie es dazu kommt? Eine Vermutung, eine Verdachtsdiagnose, eine gewisse Bedingung, die dazu führen könnte, dass das passiert oder eben nicht passiert?
Ich glaube, es ist wirklich sehr, sehr schwierig zu sagen, wie du schon angedeutet hast. Ich glaube einfach, dass das Ansprechen auf das Botox und dass dann die Wirkung wesentlich länger anhält, als man es durch die Lebensdauer des Botox im Gewebe vermuten würde, dass das einfach dafür spricht, dass die Patienten dann, sobald sie das dann mal erfahren haben, das Luftaufstoßen, dass sie das dann selber lernen und dass dann das quasi diese funktionelle Störung durchbrochen wird und sie das erlernen. Und deswegen denken wir, dass da keine strukturelle Problematik da ist oder Schädigung irgendwelcher Reflexbögen, sondern Wir sehen, dass aufgrund des Ansprechens des langandauernden auf die Botox-Injektion mehr als so funktionelle Störung, die man durchbrechen kann durch die Botox-Injektion. Aber warum das genau auftritt und warum das bei einigen Kindern oder bei einigen Menschen passiert und bei den anderen nicht, ich glaube, das ist, ich glaube, da gibt es einfach noch keine Daten und einfach zu wenige Studien, um das genauer zu analysieren. Ich hatte jetzt vor einiger Zeit eine spannende Patientin, die mir von einer RCPD-Symptomatik berichtet hat und die hat mir gesagt, dass ihre Schwester und auch ihre Mutter nicht Luft aufstoßen können. Ich habe sonst erbliche Komponente, das habe ich so nicht bei den anderen Patienten gesehen, aber bei der Patientin, die ich neulich gesehen habe und die mir dann erzählt hat, dass ihre Mutter und auch ihre Schwester das nicht haben, dann spricht das sicherlich auch vielleicht für eine gewisse erbliche Problematik oder in der Umgebung, in der sie aufwachsen, dass das dazu geführt hat, dass sie diese RCPD-Problematik entwickelt haben. Aber warum, ob
Das
das nur Zufall ist, das kann man natürlich an dieser episodischen Beobachtung natürlich nicht sagen.
total spannend. Denn ich habe eine Anfrage bekommen von nicht allzu langer Zeit, wo eine Person Aerophagie und RCPD beides in einen Topf geworfen hatte. Also ich habe die Person nie gesehen, weil ich habe die weitergeleitet an einen Kollegen, der näher am Heimwohnort war, weil es einfach sehr, sehr irrsinnig weit weg war. Und da wusste ich, da ist jemand, der praktiziert. Und die Person berichtete, dass der leibliche Vater und auch ein Cousin das gleiche Störungsbild haben. Und die Person schrieb so, das habe ich wohl geerbt. Das finde ich gerade sehr, sehr spannend, weil das fiel mir jetzt da gerade dazu auch so ein, dass auch hier das damit in Zusammenhang gebracht worden ist. Spannend, spannend.
Wir werden jetzt alle Patientinnen und Patienten mit diesem Störungsbild auch fragen, ob das in der Familie ist, einfach um das dann näher auch anhand von Daten dann belegen zu können oder widerlegen zu können.
Oh, ein total spannendes Themengebiet, Daniel. Wenn ich dich fragen darf, warum hast du dich, als wir darüber gesprochen haben, dass wir heute einen Podcast zusammen machen, für dieses Thema entschieden? Was fasziniert dich daran oder was lässt dich jetzt, hat dich dazu bewogen zu sagen, das ist heute unser Thema?
Ich habe da mehrere Sachen. Das eine ist die Tatsache, dass ein einzelner Case, der das auf Social Media publiziert hat und dann dazu geführt hat, dass sich eine ganze Kohorte an Patienten selbstständig rekrutiert hat und quasi aufgrund der Interaktion mit Social Media dazu geführt hat, dass dieses Syndrom überhaupt als Syndrom beschrieben wurde. Das ist eine Sache, die ich wirklich mega spannend finde. Und das Zweite ist, dass eine einfache Botox-Injektion diesen Zyklus oder diese Problematik einfach durchbrechen kann und dass die Wirkung dann länger anhält, als man es erwarten würde. Und auch die Berichte der Patientinnen und Patienten, dass die Lebensqualität wiederum so viel besser ist. Da denke ich, da ist es sicher lohnenswert, das bekannter zu machen, Werbung zu machen für diese Störung, für diese Therapien, um den Betroffenen auch eine Möglichkeit zu geben, quasi die Beschwerden dann zu beseitigen und wieder eine bessere Lebensqualität zu haben. Das sind so meine Beweggründe.
Ganz hervorragende Beweggründe sind das. Und ich finde auch, dass es ganz wichtig ist, da jetzt auch wieder so ein Medium wie jetzt hier den Podcast zu nutzen, um darüber zu aufzuklären, da auch den Kolleginnen, die zuhören, aufzuzeigen, dass es dieses Störungsbild gibt, dass wir mit einem relativ einfachen Weg dieses Störungsbild identifizieren und dann auch behandeln können. Und dass, wenn in der logopädischen Praxis beispielsweise sich plötzlich jemand auffindet, vielleicht mit einer nicht passenden Diagnose dafür, aber vielleicht mit diesem Störungsbild, dass man das jetzt besser einordnen kann. Ich bin dir total dankbar, lieber Daniel, dass du dieses Thema mitgebracht hast und habe mich sehr gefreut, mit dir darüber zu sprechen. Gibt es noch etwas, was du an einen Impuls rausgeben möchtest, eine Sache, die du gerne noch sagen oder ansprechen magst?
Ich glaube, es ist einfach wichtig, das Krankheitsbild einmal gehört zu haben. Und ich denke, dass es gut ist, einfach ein bisschen sensibilisiert zu sein und dann einfach den einen oder anderen Tipp zu geben, wenn man beispielsweise jemanden im Bekanntenkreis hat, der die Problematik beschreibt durch einen Zufall und sich gar nicht bewusst ist, dass das nicht der Normalzustand ist, dass man dann einfach einen Tipp gibt und die Patienten vielleicht an die richtige Stelle weiterschickt. Das wäre so meine Message for the night.
Eine wichtige Message, wirklich. Aufklärung ist alles. Vielen, vielen Dank, lieber Daniel. Und danke für deine Zeit.
Ich bedanke mich auch ganz, ganz herzlich und beste Grüße aus Zürich nach Hannover.
Danke dir. RCPD, das zeigt unser heutiges Gespräch, ist mehr als ein kurioses Phänomen. Es ist eine reale, oft jahrelang übersehene Belastung mit klaren Symptomen und überraschend guten Behandlungsmöglichkeiten. Entscheidend ist, wir müssen genauer hinhören, Anamnese durchführen, interdisziplinär denken und gemeinsam Lösungen finden. Danke dir, Dr. Daniel Runger, für die Expertise, den Einsatz für mehr Sichtbarkeit und Versorgung und für euch Zuhörende. Recht über das, was schwer erklärbar scheint, denn manchmal ist die Lösung ganz einfach und dann haben wir auch den Patienten besser geholfen. Schreibt doch gerne in die Kommentare, wie ihr den heutigen Podcast gefunden habt. Und vielleicht sehen wir uns ja und hören wir uns ja beim nächsten Mal wieder, beim nächsten spannenden Thema. Bis dahin.